Sprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Ja, moin und herzlich willkommen. Bevor ich loslege und mein Programm starte, möchte ich erstmal sagen, herzlich willkommen hier in Karolinde beim Seebad Kulturfestival. Wir sind heute der Podcast Gedankensprünge und der erste Programmpunkt beim Seebad Kulturfestival. Alles klar. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind der Podcast Gedankensprünge. Der besteht aus den drei Lübecker Hochschulen, also die Universität zu Lübeck, die Technische Hochschule Lübeck und die Musikhochschule Lübeck. Wir treffen uns einmal im Monat, um einen Podcast aufzunehmen zu den Themen Forschung, Kultur und Gesellschaft. Und das wollen wir heute auch machen. Wir haben heute dabei Sarah Weber, die Psychologie im Master an der Universität zu Lübeck studiert und Mitglied in der Fachschaft Psychologie ist.
Hallo!
Dann haben wir dabei Lara Bojan, die studiert Umweltingenieurwesen und Management an der TU Lübeck und engagiert sich auch im AFSA der TU Lübeck. Und dann haben wir noch dabei Rebecca Hoppermann, die studiert Gesang an der Musikhochschule Lübeck und ist ebenfalls im AFSA der Musikhochschule Lübeck.
Im Stupa tatsächlich.
Sehr schön. Aber es ist ja auch ein studentisches Gremium. Ne? Da kommen wir gleich noch drauf zurück, weil wir heute auch über studentisches Engagement sprechen wollen. Ich würde gerne einmal mit dir anfangen, Sarah. Du studierst ja Psychologie. Ist das denn so, Psychologie in Lübeck zu studieren?
Also Lübeck war tatsächlich, als ich mich für Psychologie beworben habe, meine Favoriten-Uni und ich war dann total happy, als ich auch den Platz hier bekommen habe und habe das auch nie bereut, hier anzufangen oder angefangen zu haben. Genau, und Lübeck ist natürlich, die Uni ist sehr konzentrisch um die Medizin, das heißt, der interdisziplinäre Austausch im Gesundheitswesen ist ziemlich stark vorhanden, das finde ich auf jeden Fall super. Gesellschaftswissenschaftlich kann man da definitiv noch ein bisschen was ausbauen. Genau, aber an sich ist Lübeck, glaube ich, gerade für Leute, die sich auch für Neurowissenschaften interessieren, echt ein super Standort.
Ja, du hast gerade auch schon den Campus ein bisschen angesprochen, das ist das sehr konzentriert. Natürlich die Universität mit Medizin, aber auf dem Campus ist ja direkt dann auch die Technische Hochschule Lübeck. Lara, wie ist es für dich, in Lübeck zu studieren?
Genau, ich bin auch sehr froh, dass ich hier in Lübeck studieren konnte. Als ich angefangen habe, war mein Studiengang tatsächlich auch noch nicht NC-frei. Und als ich dann angenommen wurde, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich finde es super schön, dass man an der Technischen Hochschule so viel Praxis auch hat und dass man das nicht nur in der Theorie betrachtet, sondern auch relativ häufig im Studium im Labor steht und auch zu verschiedenen Exkursionen fährt und da halt was mitnimmt. Und vor allen Dingen halt auch den schönen Austausch, den man nicht nur innerhalb der TH hat, sondern gerade auch, weil die Universität direkt nebendran ist, natürlich auch mit der Universität.
Vielleicht würde Eichendorf das Wort holdselig benutzen. Okay. Es ist ein sehr familiärer Rahmen, den wir auf der Altstadtinsel in unterschiedlichsten Gebäuden bewohnen dürfen und in dem wir studieren dürfen. Es ist ein sehr verschachteltes Haus, also das Hauptgebäude in der großen Petersgrube ist ultra gemütlich. Man entdeckt auch noch nach 4 Jahren immer wieder versteckte Winkel und irgendwelche verschlossenen Geheimgänge, die in früherer Zeit existierten. Und ja, kennt eigentlich alle Mitglieder der Hochschule, wenn man dort tagtäglich unterwegs ist.
Würdet ihr auch sagen, dass das so typisch für Lübeck ist, dass man kleinen Campus bzw. eine kleine Stadt hat, wo man sich auch schnell kennenlernt?
Oder? Ich glaube auf jeden Fall, also gerade wenn man sich dann in so studentischen Gremien engagiert, lernt man ja auch schnell darüber nochmal Leute kennen, auch aus anderen Studiengängen. Das war für mich eigentlich das Schönste daran, aber an sich ist natürlich auch der Campus einfach sehr überschaubar und dadurch hat man die Chance, sich eben auch zu vernetzen, kennenzulernen und auch gemeinsam so Forschungsprojekte zu machen. Also ich finde auch gerade
die Schnittstelle zwischen Gesundheit und Musizieren, also in der musizierenden Gesundheit, ist ja auch eine geteilte Professur, super spannend. Und solche Schnittstellen gibt es halt super viel. Und ich glaube, das geht leichter, wenn der Campus so klein ist, wie das in Lübeck ist.
Ja, ja, du hattest kurz musizierenden Gesundheit angesprochen. Für dich ist das wahrscheinlich auch ein Thema, Rebecca, oder? Wenn wir jetzt thematisch einsteigen.
Auf jeden Fall. Dadurch, dass ich auch einen medizinischen Hintergrund habe und zuerst Humanmedizin an der Uni studierte, ist das natürlich ein sehr gefundenes Thema hier zwischen uns. Es gibt mittlerweile ja nicht nur das Institut, das du schon gerade erwähntest, das sowohl von der Musikhochschule als auch von der Universität gemeinsam bestückt wird, unter der Leitung von Professor Daniel Scholz, mit 3 promovierenden Studierenden aktuell, sondern auch Seminarangebote, die mittlerweile hochschulübergreifend stattfinden. Genau, Music and the Brain ist da das Beispiel, das im letzten Jahr lief. Ich weiß nicht, ob du es besucht hast sogar.
Leider nein, ich bin jetzt im klinischen Master, da ist das für uns sehr eng das Korsett.
Aber das klingt spannend. Kannst du das kurz erklären? Was ist das?
Das ist ein Seminarformat, in dem Studierende aller Hochschulen zugelassen werden können, beziehungsweise eigentlich nur in der Psychologie von der Uni und der Musikhochschule, wo es darum geht, dass man die Vorgänge beim Musizieren unter anderem im Gehirn erklärt, dass man sich erstmal dem Gehirn neurologisch und neurophysiologisch nähert, das Ganze dann sowohl von der psychologischen Seite als auch ja, von den musikalischen Aspekten, was passiert im Gehirn, während ich musiziere, welche Areale sind alle beteiligt, dass man das beleuchtet und dann wiederum sozusagen im Output-Modus schaut, welche Krankheitsbilder beispielsweise wie Auftrittsangst sind betroffen und wie können wir da von beiden Seiten aus interdisziplinär rangehen und diese Probleme lösen, vor allem auch in der Prävention.
Ja, spielt das für euch auch eine Rolle? Also zum Beispiel, Lara, du bist ja auch Dozentin, hattest du mir im Vorgespräch erklärt. Also hast du noch, wenn du vor Leuten auftrittst, wie heute zum Beispiel, hast du da noch Lampenfieber oder?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich bin nicht direkt Dozentin. Ich unterrichte an Berufsschulen tatsächlich politische Bildung. Und genau, mittlerweile, ich mache das auch schon seit 2,5 Jahren mit einem ganz, ganz tollen Team und auch mit so einem fertigen Projekttag, den man natürlich jedes Mal ein bisschen anpassen muss, aber was doch jedes Mal aufs Neue irgendwie Spaß macht. Und genau, man fängt halt an, einfach nicht mehr so aufgeregt zu sein. Ich würde mal sagen, die ersten Male war ich super aufgeregt und wusste nicht, was ich sagen soll. Oder auch so wie heute, wenn ich dann hier sitze und irgendwie frei erzählen soll, dann fiel mir das am Anfang total schwer. Und vielleicht auch so eine Sache, die ich nicht nur durch meinen Studiengang, sondern vor allen Dingen auch in der Gremienarbeit halt viel gelernt habe, ist, dass es gar nicht so schlimm ist, vor Menschen zu sprechen, dass man da gar nicht solche Angst haben muss. Und wenn man das häufig irgendwie macht und auch mit tollen Leuten macht, die auch relativ viel Erfahrung haben, dann lernt man halt viel dazu. Und ich habe jetzt so mit Musizieren oder auch Medizin so in meinem Studiengang nicht so viel zu tun, muss ich sagen. Aber trotzdem arbeitet man ja auch mit der Uni zusammen, um irgendwie Projekte umzusetzen, oder ich selbst hatte auch in meinem Studium auch schon Module, die von der Uni gemacht wurden und die ich dann halt machen konnte. Also von daher arbeitet man schon so ein bisschen zusammen.
Ja, auf den Punkt studentisches Engagement wollen wir heute auch zu sprechen kommen. Aber du hattest gerade von deinem Studium erzählt, Umweltingenieurwesen Management. Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, das dachte ich, also das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Ich habe die TH Lübeck auf einer Messe tatsächlich in Hamburg kennengelernt und habe da das erste Mal von dem Studiengang Umweltingenieurwesen und Management gehört. Das ist wirklich ein sehr langer, umständlicher Name. Und man kann damit super vieles machen, was ich auch selber zum Teil erst im Studium gelernt habe. Es fängt halt damit an, dass man wirklich die Management-Seite betrachtet. Also jede größere Firma muss mittlerweile einen Nachhaltigkeitsbericht oder von irgendeinem bestimmten Produkt eine Bilanz, wie gut oder schlecht, also wie klimaneutral, wie viel CO2 da freigesetzt wird bei der Produktion. Das ist zum einen wirklich diese Management-Seite, diese grundlegende. Genau, aber ein großer Schwerpunkt im Studium ist natürlich das Ingenieurwesen. Wo man aber auch in ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann. Also zum Beispiel, bestes Beispiel auf dem Campus, haben wir ein Solarhaus, was sich wirklich nur der Solarenergie, der Solarforschung irgendwie widmet und wo man ganz, ganz viel machen kann. Man kann aber auch, weil wir auch eine uns zumindest daran beteiligen, einer Versuchskläranlage in Rheinfeld, kann man auch viel in den Bereich Wasser gehen und Abwasser. Und generell regenerative Energien sind auch ein großer Punkt im Studiengang. Man kann aber auch viel in die chemische Seite gehen, so Laser und Kollektoren. Also es ist halt super vielfältig, dieser Studiengang, was ich tatsächlich am Anfang gar nicht erwartet habe, weil ich mit der Erwartung da reingegangen bin, okay, ich mache jetzt was im Bereich Windenergie, schreibe jetzt aber tatsächlich meine Bachelorarbeit über ein ganz anderes Thema, über das Thema Wasser. Und das hat sich halt sehr im Studium gewandelt.
Ja. Jetzt, wo wir schon bei dem Thema Nachhaltigkeit sind, das Seebad Kulturfestival schreibt sich ja auch Nachhaltigkeit auf die Fahnen, die heute viel wehen. Thema Nachhaltigkeit an der Musikhochschule, das verbindet man ja erstmal nicht logisch miteinander, aber Rebecca, kannst du da was erzählen, was ihr gerade macht, auch im Stupa?
Also prinzipiell sind wir auch eine Institution, die sowohl Gebäude hat als auch Nahrung bereitstellt. Ja, ich weiß nicht, ob das alle von Musizierenden wissen. Sie nehmen Nahrung auf. Und das ist ein Ansatz, den wir im letzten Jahr begonnen haben, in die Wege zu leiten, dass unsere Mensa vegetarisch bzw. vegan ausgelegt wird. Es ist ein schleichender Prozess. Wir haben es uns anfänglich etwas einfacher vorgestellt, sowohl die Beschlüsse zu fassen, im Studierendenparlament als auch im Senat und im Präsidium, die auch alle durchgegangen sind. Und dann aber ja wirklich die Umsetzung einige Herausforderungen mit sich bringt, wie an den übrigen beiden Institutionen, die heute hier vertreten sind, wie im Vorfeld besprochen auch. Das ist so ein Punkt. Wir haben immer wieder andere nachhaltige Projekte im Programm. Beispielsweise beschäftigen wir uns aktuell viel mit Mülltrennung. Es geht viel um Hygieneartikel, auch die Bereitstellung von Menstruationsartikeln kostenlos für alle Studierenden. Das sind so Punkte, die eigentlich monatlich im Stupa diskutiert werden und wo immer kleine Fortschritte erzielt werden. Wir bleiben dran und haben dann hoffentlich in einigen Semestern auch wirklich sowohl eine vegetarisch-vegane Mensa als auch ein vernünftig funktionierendes Mülltrennsystem.
Okay, das klingt langwierig, aber doch auch erfolgreich, wenn ich das so höre von dir. Stichwort langwierig, Psychologie, Klimawandel. Wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Inwiefern spielt Nachhaltigkeit auch in der Psychologie mittlerweile eine Rolle, Sarah?
Das ist natürlich aus zwei Perspektiven zu betrachten. Einmal, inwiefern kann man psychologische Phänomene nutzen, um zum Beispiel Klimaschutz zu betreiben. Und da ist so diese Angst vor dem Klimawandel, der Klimakrise ein ganz, ganz großes Thema, wo man aus der Psychologie gute Antworten nutzen kann. Also oft entsteht Angst, wenn wir eine Sache größer machen, als sie ist. Also wenn wir uns vorstellen, da ist vielleicht ein Monster unter dem Bett und wir denken da die ganze Zeit dran und dann wird das in Gedanken immer gefährlicher und größer. Und wenn wir uns aber darüber informieren würden und dieses Monster kennenlernen, dann würden wir herausfinden, okay, es gibt Möglichkeiten, damit zu leben oder was dagegen zu machen. Und das ist jetzt ein sehr verniedlichtes Bild, aber im Grunde ist es mit der Klimakrise genauso. Wenn wir uns informieren und wenn wir auch gucken, was technisch schon möglich ist, dann gibt es ja Wege. Und ich glaube, dass ganz oft dem Wandel im Wege steht, dass wir Angst haben und deswegen vermeiden. Und das ist was Urmenschliches, was die Psychologie sehr gut untersucht hat und wo man eben vorgehen kann.
Ja, Stichwort Angst, da musste ich auch direkt an Rebecca denken. Nicht, weil ich Angst vor Rebecca habe, sondern weil ja bei Musik immer auch Lampenfieber eine Rolle spielt. Wie geht ihr da das Thema an?
Genau, das ist ein ganz großer Punkt, den natürlich jeder Student, jede Studentin im Laufe des Studiums mindestens einmal behandelt oder zumindest darüber spricht und sich damit auseinandersetzt. Man muss diese beiden Punkte etwas voneinander differenzieren, also Lampenfieber versus Auftrittsangst. Also das ist dann sozusagen das pathologische Krankheitsbild, das sich daraus entwickelt. Und am besten den Prozess schon im Keim ersticken, dass aus diesem Lampenfieber etwas anderes sich entwickelt, was dann negative Konsequenzen auf die musikalische Darbietung hat. Lampenfieber an sich ist eine sehr gute Sache. Wer kein Lampenfieber vor einem Auftritt hat, ja, wie soll ich sagen, der macht nichts falsch, aber das ist schon wirklich ungewöhnlich. Es ist ja etwas, was auch den ganzen Organismus dazu befähigt, sehr leistungsstark zu sein und dann die Leistung auf den Punkt abzurufen, die wir im Vorhinein trainiert und erlernt haben, aber natürlich in ein anderes Setting setzen. Und dementsprechend ist auch diese Kohorte von Musizierenden, sowohl von Studierenden als auch von BerufsmusikerInnen, sehr, ja, sehr belastet in allen psychologischen Situationen, beziehungsweise auch mit den Krankheitsbildern, die damit einhergehen. Und man somit die psychische Gesundheit von Musizierenden immer etwas gesondert betrachten muss. Da hast du bestimmt auch noch viele Ideen und Gedanken zu.
Genau, also wie du es beschrieben hast, so diese Aktivierung, die eine Aufregung mitbringt, das ist ja eine total sympathisch, also nicht sympathisch im Sinne von jemand ist nett, sondern im Nervensystem-Sinne sympathische Aktivierung. Und die kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Fight, Fright or Freeze. Also entweder ich kämpfe, ich stelle mich der Situation, dann kann man positive Erfahrungen machen. Das ist dann der Auftritt, der gut lief. Oder ich fliehe davor, dann stelle ich mich der Situation nicht. Da sind wir wieder beim Thema Vermeiden. Oder Freeze, ich friere ein. Und das kennt man vielleicht auch aus so Szenen, aus Filmen oder eigenen Erfahrungen, dass man plötzlich auf der Bühne steht und gar kein Wort mehr rauskriegt. Und das ist eben auch wieder urpsychologisch und gut untersucht. Und das lässt sich üben, dagegen anzugehen und genau, immer diese positive Erfahrung machen, Erfolge sammeln. So.
Und gleichzeitig fehlen uns da ja noch sehr viele aktuelle Datensätze. Also es gibt in der Forschung kaum Ansätze, wo wirklich Fragebögen entstanden sind, mit denen man die psychische Gesundheit von Musizierenden speziell erheben kann. Da ist jetzt in Lübeck im Institut für Musizierendengesundheit in diesem Jahr tatsächlich oder auch im letzten Jahr schon ein Fragebogen entwickelt worden, das Lübecker Inventar für Musizierendengesundheit, das jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr publiziert wird und dann in Form einer Langzeitstudie nicht nur an unserer Institution, sondern auch an vielen anderen Musikhochschulen Deutschlands etabliert werden soll, sodass alle Studierenden im Laufe ihres Studiums von Semester 1 an jedes Semester wieder erneut befragt werden und wir somit dann Langzeitwerte haben können, aufgrund derer man präventive Maßnahmen einleitet, weil es sozusagen darum geht, erstmal den Punkt zu finden, an dem beispielsweise Lampenfieber in eine Auftrittsangst umschwenkt und wir erstmal diese Punkte klar herauskristallisieren müssen, an denen wir ansetzen können, sodass sich dann die Krankheitsbilder nicht manifestieren.
Ja. Also die Studie ist dann auch wirklich langfristig angelegt, wird mit ganz vielen Studierenden deutschlandweit dann durchgeführt?
Genau, also in diesem Semester ist so ein Probedurchlauf angelaufen, der mit einem N von 18 stattgefunden hat. Mehr Musikstudierende hatten wir jetzt zum Sommersemester leider nicht, die neu gekommen sind. Die Einschlusskriterien sind natürlich auch relativ eng. Klar. Es müssen Personen sein, die im Bachelor neu anfangen und nicht hochgestuft werden beispielsweise in andere Semester, damit man die auch wirklich hinterher gegeneinander oder miteinander vergleichen kann. Und ja, jetzt sind wir sozusagen in diesem Prozess, dass während des Sommers die anderen Institutionen in Deutschland angeschrieben werden und das dann hoffentlich in den ersten Semesterwochen des Wintersemesters deutschlandweit viele Antworten gibt, die dann eintrudeln und die wir dann auswerten können.
Ja, da drücken wir euch die Daumen, dass das funktioniert.
Danke.
Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Stress gesprochen. Ihr seid alle drei auch neben eurem eigentlichen Studium ja auch in den studentischen Gremien engagiert. Lara, stresst das mehr oder macht das auch mehr Spaß?
Also ich glaube, wenn es gar keinen Spaß machen würde, würde es keiner von uns hier machen. Deswegen ist es natürlich auch sehr viel zusätzlicher Stress. Kommt immer ein bisschen drauf an, was man macht und was man auch erreichen möchte. Aber klar, natürlich, es ist zusätzliche Arbeit. Aber ich finde, das, was man daraus mitnimmt und was man halt daraus lernt, ist viel, viel, viel wertvoller. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen erzählt, dass ich irgendwie viel einfacher vor Menschen reden kann, das weiß ich nicht, wenn man mal so, ich bin auch relativ lange schon in den Hochschulgremien, in den studentischen aktiv und war halt da mal Vorstand oder da Vorsitz, also ich habe als Fachschaftsvorstand angefangen, war dann im Stupa-Vorsitz und mit tatsächlich, also im Studierendenparlament im ersten Vorstand und war jetzt auch im Allgemeinen Studierendenausschuss, also sozusagen dem Exekutivgremium, was es so gibt, war da dann jetzt auch Vorstand und da hat man dann halt auch relativ viele Termine und es fängt halt an mit so, wie führt man so ein bisschen Smalltalk, also wie führt man auch netten Smalltalk, dass das Gegenüber nicht das Gefühl hat, irgendwie, ja, oh, ich möchte jetzt wirklich unbedingt gehen, sondern irgendwie auf irgendwelchen Verleihungen oder so, wie der Sparkassenpreisverleihung, dass man da halbwegs gut irgendwie durch ein Gespräch kommt oder wirklich, wie leite ich eine Sitzung oder wie rede ich auch einfach vor Menschen. Und klar, zum einen das, zum anderen hat mir selbst das auch sehr viele persönliche soziale Kontakte gebracht. Also ich habe ganz viele meiner Freunde, die ich jetzt habe oder die Freundschaften, die ich jetzt habe, klar, und natürlich auch übers Studium, aber auch halt über diese Gremienarbeit irgendwie gefunden. Und wir fahren jetzt auch einmal im Jahr in Urlaub. Und ich habe da halt auch ganz, ganz viel sozialen Kontakt. Und man lernt auch so ein bisschen die ganze Bürokratie, die leider auch immer ein bisschen notwendig ist. Und ist so ein bisschen schön, weil jetzt sich meine Gremienzeit auch dem Ende zuneigt, dass ich Ende Mai dann da raus bin. Aber zu sehen, was man für Projekte angestoßen hat, was man davon abgeschlossen hat, oder was man vielleicht auch einfach irgendwie dann an andere weitergibt und halt einfach mal schaut, was dann daraus wird. Cool ist, wenn andere Impulse dazukommen.
Und dann müssen ja auch Leute nachrücken. Wie ist das bei euch an der Uni oder an der Musikhochschule? Habt ihr im Moment Schwierigkeiten, auch Menschen zu finden, die sich engagieren wollen oder können?
Leider ja. Ich fürchte, das ist in vielen Bereichen ein Thema. Gerade ist der Kandidaturzeitraum. Also man kann sich noch bis Dienstag aufstellen lassen. Kleine Schleichwerbung an der Stelle. Genau, nee, das ist immer ein Thema, Nachwuchs zu finden. Und ich glaube, oft ist es auch einfach wieder so eine Hemmung von wegen, kann ich das? Habe ich die Kapazität dazu? Und ich bin damals, als ich angefangen habe, in meinem vierten Bachelorsemester komplett blind da reingehüpft und habe es nie bereut. Und ich glaube, das kann ich jedem nur raten, das einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, das Schöne ist, wenn man dann merkt, ich kann jetzt wirklich mit Teilhabe an Veränderungen bewirken. Ich kann eine Idee umsetzen, ich habe die Strukturen dafür, ich bekomme die Connections oder baue die selber auf in so einem Netzwerk. Das ist total schön.
Okay, wie sieht es an der Musikhochschule aus?
Nachwuchsförderung ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, das sehr kontinuierlich durchzuführen und Personen langsam wachsen zu lassen. Denn das ist auch meine Vergangenheit, so wie ich da reingekommen bin, erstmal als ordentliches Stupa-Mitglied, dann irgendwann als Vizepräsidentin und aktuell als Präsidentin. Es war sehr gut, langsam wachsen zu dürfen, da das Ganze ja immer mit einer gewissen Kompetenzerweiterung einhergeht, die man nicht von jetzt auf gleich erbringen kann und wo es auch nicht gut ist, Schritte zu überspringen, die man braucht, um diese Position auch wirklich solide ausführen zu können. Wichtig dabei finde ich, dass auch der Charakter mitwachsen darf, also dass man sich ja sehr schult in vielen Themengebieten. Bei uns im Stupa, das ist ja eher so die Legislative sozusagen im Vergleich zum Aster, der dann die Exekutive ist, geht es viel darum, Themen erstmalig zu diskutieren, auf den Tisch zu bringen, sich anzuschauen, wie läuft das bei uns an der Musikhochschule, welche Vergleichsmöglichkeiten haben wir zu anderen Institutionen, was finden wir in so einem Selektionsmechanismus gut, was schlecht und was wollen wir implementieren? Daraufhin dann Wege zu finden, erstmal Gespräche zu eröffnen, ein bisschen auszuloten, wie ist die Motivation im Senat oder im Präsidium oder unter den anderen Studierenden, selbst wenn man sie komplett repräsentiert als Stupa, ist ja nicht gewährleistet, dass die Mehrheit trotzdem dahinter steht. Und sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, gerade so in Bezug auf Machtmissbrauch und Gleichstellung, wo gerade viele Diskussionen laufen, was Themen sind, die uns ja auch so im Alltag ständig begegnen, finde ich ehrlich gesagt die Hochschulgremienarbeit eine sehr schöne Form, um mit diesen Themen in Berührung zu kommen, um sie aus vielen Perspektiven diskutieren zu dürfen und auch auf eine Meinungsvielfalt zu treffen, die man dann mit sehr viel Respekt aufnimmt und seinen Charakter dadurch weiter schult.
Es klingt wie so ein kleiner demokratischer Mikrokosmos eigentlich, der als Hochschule ja auch stattfinden kann und der vielleicht ein gutes Training auch für das Leben außerhalb der Hochschule, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, oder?
Sehr. Also ich finde gerade dieser kleine sichere Rahmen ist genau das, wo man weiß, man macht nichts falsch, wenn man sich einsetzt und man darf hier wachsen. Also das ist ein riesiges Privileg, diese Aufgaben ausführen zu dürfen. Und wenn man sich dann wieder diesem Stressthema oder auch Priorisierung im Alltag nähert, ist das wiederum immer die Motivation, die mich dazu bringt, weiterzumachen und diese Themen zu verfolgen, weil ich einfach die Benefits höher priorisiere als das, was dann vielleicht doch an Schreibtischarbeit pro Woche die man gar nicht aufrechnen möchte, drauf geht.
Ja. Sarah, wie ist das bei dir? Wie viele seid ihr denn überhaupt in eurem Gremium?
Genau, also gewählte Mitglieder gibt es 11 in der Fachschaftsvertretung Psychologie und frei ist nach oben hin keine Grenze gesetzt. Genau, es ist aber teilweise wirklich schon ein Kampf, die 11 Leute vollzukriegen, was ich auch verstehen kann, weil das Studium wahnsinnig anspruchsvoll ist und viele Leute sich dann zum Beispiel auch in anderen Referaten engagieren. Und ich bin zum Beispiel auch noch mit dem AStA da in einem anderen Referat und da geht es natürlich mehr um spezielle Themen. Wenn man sich jetzt im Umweltreferat engagiert, dann hat man natürlich einen klareren Fokus auf Nachhaltigkeit, wohingegen die Fachschaft natürlich eine Interessensvertretung für die Studierenden des Studiengangs oder der Studiengänge ist. Das ist einfach ein anderer Schwerpunkt. Aber gerade bei uns gibt es sehr aktuelle Themen, wo man viel politische Arbeit auch machen kann, so mit der Finanzierung der Psychotherapie-Weiterbildung. Das hört eigentlich nie auf. Und das finde ich, wie es gerade so schön beschrieben wurde, die Benefits sind größer, auch wenn der Einsatz auch sehr groß ist. Deswegen ist das weniger ein Dis-Stress und mehr ein Eu-Stress. Und den Dis-Stress steht man dann mit den Kolleginnen, die Lara schon genannt hat, die zu Freundinnen werden können, doch gut durch.
Ich glaube, das musst du noch kurz erklären mit dem Dis-Stress. Und ich glaube, das versteht nicht jeder, oder?
Gerne, genau. Also Stress wird in der Psychologie unterschieden in Dis-Stress. Das ist negativer Stress, grob gesagt. Also etwas, was unseren Körper in das Gefühl versetzt, irgendwas stimmt nicht, ich muss hier weg, das ist falsch. Das ist auf Dauer sehr, sehr schlecht für unseren Organismus. Und dann gibt es Eustress. Das ist eine hohe Aktivierung, das können so stressige Phasen sein, in denen wir aber auch das Gefühl haben von zum Beispiel Flow erleben oder Kontroll erleben, diesem Gefühl, boah, ich kann das gerade und deswegen mache ich das jetzt auch. Das kann dann zwar sehr anspruchsvoll sein und sehr viel und ein voller Terminkalender, aber es geht uns gut damit. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und ich glaube, die trifft bei Gremienarbeit oft zu, dass wir, wenn wir Glück haben und das besonders schöne, wichtige Projekte für uns sind, dann sind wir eher im Eustress.
Genau, und um vielleicht da so ein kleines Beispiel mal zu geben. Es gibt ja nicht nur die studentischen Gremien wie die Fachschaftsvertretung, den Stupa und das Stupa und den AStA, sondern es gibt ja auch an allen Hochschulen ganz viele Hochschulgruppen, die noch dazu oder parallel existieren. Und wir haben zum Beispiel an der Technischen Hochschule eine Hochschulgruppe, die Seagulls, die bauen jedes Jahr einen Rennwagen und nehmen damit an wirklich Wettbewerben, also in Deutschland, Österreich, ich glaube sogar auch Schweiz, teil. Und die bauen wirklich jedes Jahr komplett von null auf einen neuen Rennwagen, versuchen den jedes Jahr besser zu machen, energieeffizienter, schneller, leichter. Also es gibt da ganz, ganz viele Kriterien. Und jetzt gerade steht quasi so das Rollout, wo die das erste Mal den ganzen Menschen, die sie unterstützt haben, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, natürlich auch den SponsorInnen, präsentieren die jetzt das erste Mal diesen Rennwagen. Und ich habe neulich mit ein paar Leuten aus dem Team von den Seagulls gesprochen und die sind alle so super, freuen sich so richtig, richtig aufgeregt, diesen Rennwagen jetzt präsentieren zu können, der jetzt funktioniert und mit dem die jetzt die kommende Rennsaison irgendwie in die kommende Rennsaison starten. Und das finde ich immer ganz, ganz schön, dann auch auf dem Rollout der Seagulls zu sein und so zu sehen, okay, so das ist pure Freude, das ist die pure Freude, jetzt über das letzte Jahr diesen Rennwagen gebaut zu haben und den jetzt präsentieren zu können. Und das finde ich immer auch ein ganz schönes Bild, so bei den Gremien hast du halt immer irgendwie immer was Neues, was halt kommt. Irgendwie schließt du nie so richtig was ab, weil dann kommt das noch und dann ist jetzt das neue Thema, großes Thema jetzt auch gewesen mit dem Deutschlandticket, dass Studierende das kostenlos, kostengünstiger auf jeden Fall nutzen können. Und wenn du dann aber so nach einem Jahr wirklich dann mal siehst, okay, das haben die geschafft und freuen sich so sehr, das dann auch so super ansteckend, auch einfach die Freude von denen. Genau, und das finde ich immer ein ganz, ganz schönes Beispiel, das dann zu sehen.
Sarah nickt.
Ja, ich musste sofort an unser Campus Open Air Festival denken, weil das auch, also das ist jetzt nächste Woche schon und das ist immer eine der größten Stressphasen, die wir an der Uni durchleben, zusammen ja auch mit den anderen Hochschulen. Aber es lohnt sich einfach total. Also dieser Tag ist immer ein Fest und so viele Leute kommen vorbei und freuen sich. Und es ist eine Veranstaltung von Studis für Studis. Es ist komplett ehrenamtlich organisiert und Genau, das ist einfach toll, dass wir in der Lage dazu sind, sowas machen zu dürfen. Und das funktioniert halt auch nur, weil die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instanzen der Hochschulen hier, finde ich, sehr eng und in der Regel sehr positiv funktioniert. Zwischen Präsidium, ProfessorInnen, dann wissenschaftlichen Mitarbeitenden und eben uns als Studierendenschaft. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber die Grundlage ist eine tolle und dann kann man auch über diese Ausnahmen eben noch mal besser reden als an Standorten, wo das vielleicht nicht gegeben ist.
Klingt nach vielen Flow-Erlebnissen, wie du vorhin so gesagt hattest. Kannst du das vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was ein Flow-Erlebnis ist?
Genau, also das Konzept von Flow geht zurück auf einen Psychologen, der einen sehr schwierigen Namen hat, nämlich Shiksan Mihai. Und der hat beschrieben, dass wir in einen Zustand kommen können, in dem wir das Gefühl dafür verlieren, wie die Zeit vergeht. Also man benutzt immer dieses Bild von, man hat sich einen Kaffee gemacht und plötzlich ist er kalt, weil man so in der Arbeit aufgegangen ist. Und das ist, wenn unser Anforderungsniveau, was die Umwelt an uns stellt und das, was wir leisten können, in perfekter Dynamik zueinander steht. Das muss nicht immer so eine gerade Linie sein, das ist schwankend. Aber wir kommen quasi in einen Zustand, in dem wir perfekt funktionieren, perfekt arbeiten können. Und das ist etwas, was auch in der Kunst oft angestrebt wird, aber auch in medizinischen Berufen. Viele ChirurgInnen berichten davon. Und gibt sehr viele Studien dazu. Da forscht Frau Professor Corinna Pfeiffer an der Uni auch extrem viel zu, dass Flow sehr gesundheitsförderlich ist und dass Flow in Berufen zu fördern ganz wunderbarer Prädiktor ist, um Gesundheit am Arbeitsplatz zu bewahren.
Ja, dann gucke ich jetzt ab jetzt nicht mehr auf die Uhr. Wie ist das bei dir, Rebecca? Hattest du schon mal ein Flow-Erlebnis? Du hast ja beides. Du hast ja einen medizinischen Hintergrund und einen musikalischen Hintergrund.
Ja, ich kenne Flow-Erlebnisse sehr gut. Sie sind jedoch nicht vorhersehbar und auch nicht selbstständig herbeiführbar. Das nervt. Man würde sich sehr gerne so ein paar Triggerpunkte im Alltag setzen, sodass man weiß, ja, wenn ich jetzt diese Reihenfolge meiner Morgenroutine durchführe, komme ich automatisch in den Flow bei der ersten Übesession. Das wäre natürlich großartig und ich hoffe, dass eure Forschung noch in die Richtung weitere Ergebnisse erzielen wird. Insgesamt beim Musizieren ist es natürlich das Allerschönste. Sowohl, wenn man für sich im stillen Kämmerlein übt, als auch hinterher auf der Bühne. Und das höchste Maß an Genuss während des Musizierens, das natürlich für einen jeden dann die Erfüllung auch durch die Musik und in der Musik bedeutet.
Gibt es da einen Auftritt, an den du denkst, der besonders schön war, wo du so im Flow warst? Oder ist es generell die Freude am Üben auch?
In der letzten Woche habe ich mit einem Freund in Hamburg einfach mal wieder aus Spaß musiziert. Wir haben uns getroffen und ohne ein Ziel zu haben, gejammt. Da ist ein Flow zustande gekommen, der war großartig. Der hat den ganzen Körper ausgefüllt und mich sehr glücklich gemacht, ja.
Das hört sich sehr schön an. Also Musik zu studieren ist auch herausfordernd, aber jeder, der die Herausforderung nehmen möchte, sollte das, denke ich, machen, oder?
Es hat natürlich auch immer viel mit Loslassen zu tun. Also einfach diese Eigenansprüche an sich in dem Moment nicht zu bedenken und fallen zu lassen. Es geht nicht darum, dass man nicht wachsen möchte und dass man keine musikalischen Ansprüche und Ziele für sich selbst formuliert, sondern darum, dass man in dem Moment seinen eigenen Status quo akzeptiert und daraus dann wieder so ein Glücksempfinden in der Musik reproduzieren kann. Klingt erstmal abstrakt, ist auch wahnsinnig schwierig umzusetzen, gerade für eher verkopfte Menschen, und funktioniert nach meinem Empfinden primär tatsächlich in der Improvisation. Also wenn man einfach zusammentritt oder des Abends ungeplant nach einer Party noch an der Wakenitz sitzt und einfach singt. Das sind so die Momente, an die ich denke, in denen Flow am meisten entstanden ist. Tatsächlich aber auch häufig im Schreiben von Teilen meiner Doktorarbeit beispielsweise. Wenn man wirklich sich dem Thema hingibt und durch diese völlige Hingabe und auch durch den Fokus, der entsteht, weil man sich von allem anderen abschirmt und nicht ablenken lässt, dann diese Resultate im Körper fühlen darf.
Ja, ist das in den Ingenieurwissenschaften auch möglich? Wenn du Zahlen auswertest, Lara.
Wenn ich Zahlen auswerte, nein. Also ich würde sagen, ja, das ist doch prinzipiell möglich, aber halt einfach auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Bei mir ist das, wenn ich im Labor sitze und wirklich verschiedene Untersuchungen im Labor machen kann. Also zum Beispiel, ich habe ja schon erwähnt, ich habe mich total auf das Thema Wasser bzw. Abwasser irgendwie fokussiert, weil mich das schon, ich komme vom Wasser, also ich sind ja auch gerade am Wasser, deswegen fühle ich mich hier auch sehr wohl. Genau, aber dann habe ich auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit sehr viele Gewässerproben halt genommen und saß dann wirklich stundenlang im Labor und habe diese Wasserproben ausgewertet. Und ich fand es gar nicht schlimm. Also manchmal denkt man sich, oh, stundenlang jetzt hier sitzen und was machen. Genau, aber ich habe dann, wenn man entwickelt tatsächlich auch im Labor relativ schnell so seinen eigenen Rhythmus, so okay, dann mache ich das. Das Gerät braucht so und so lange, gerade wenn man ein bisschen veralteter Technik arbeitet und dann ein Gerät statt, wenn es ein bisschen moderner wäre, eine halbe Stunde, anderthalb Stunden braucht. So, und dann lernst du, okay, in der Zeit mache ich jetzt was anderes. Und genau, ein bisschen Musik hilft mir da tatsächlich auch immer, oder tatsächlich höre ich, wenn ich, oder habe ich meistens im Labor Podcast gehört, vielleicht jetzt in Zukunft auch mehr den hier.
Ich hoffe doch.
Genau, und habe dann viel Podcast gehört und habe dann nebenbei im Labor meine Gewässerproben analysiert und das natürlich empfindet das immer jeder anders, also jede Person. Aber für mich war das immer irgendwie so das Coolste, vor allen Dingen, weil man dann auch irgendwann sehr eigenverantwortlich halt arbeiten konnte. Also klar, zu den ersten Semestern wurde man noch nicht in ein Labor gesteckt und es hieß, mach doch mal was, sondern mehr an die Hand genommen. Aber sobald man irgendwie so ein bisschen auch Routine hatte, konnte man da sehr, sehr viel eigenständiger arbeiten und dann vor allen Dingen auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit, weil das teilweise an Messtagen dann über 40 Proben oder so waren, die dann analysiert werden wollten. Und genau, das ist dann eher so den Flow, den man dann im Labor entwickeln kann.
Ja, den Flow beim Pipettieren, den kenne ich auch sehr gut. Und anschließend dann die photometrische Messung, nicht wahr?
Genau.
Das heißt,
photometrische Messung.
Genau, also wir hatten so ein, also wir haben halt so Küvettentests hauptsächlich gehabt, weil im Gewässer kann man halt auch verschiedene Parameter irgendwie messen, auch so Phosphat oder so oder chemischer Sauerstoffbedarf oder Stickstoff, wie viel da halt in so einer Wasserprobe drin ist. Und wir hatten da tatsächlich einfach so ein Gerät. Da konntest du dann das alles zusammenpipettieren, dann musstest du meistens noch ein bisschen stehen oder irgendwelche Chemikalien halt dazugeben. Dann hat man das in dieses Gerät reingesteckt und dann hat das halt mit Hilfe von Strahlen, die quasi durch diese Küvette durchgegangen ist, und je nachdem, wie viel dann auf der anderen Seite angekommen ist noch von den Strahlen, konnte dann gesagt werden, weil das halt auch alles immer in bestimmter Wellenlänge war, konnte dann gesagt werden, okay, also hat dir das Gerät dann ausgespuckt, so und so viel Phosphor ist da drin oder so und so viel Stickstoff ist da drin. Genau, das funktioniert halt alles durch Strahlen in verschiedenen Wellenlängen.
Und um jetzt nochmal alle abzuholen, warum hast du das gemacht? Also warum hast du die Proben genommen?
Genau, für mein Bachelorarbeitsthema. Ich habe, klingt immer ein bisschen komisch, auch wenn ich das erzähle, worüber ich meine Bachelorarbeit schreibe, aber ich habe meine Bachelorarbeit über Kläranlagen geschrieben, beziehungsweise habe ich verglichen, wie effizient verschiedene, oder bin gerade noch dabei, weil ich sie gerade schreibe, wie effizient verschiedene Kläranlagentypen irgendwie funktionieren, weil was tatsächlich viele nicht wissen, so kleinere Kläranlagen, die in Dörfern oder in kleineren Gemeinden stehen, da geht das gereinigte Abwasser tatsächlich wieder in die normalen Gewässer rein. Und wird dadurch verdünnt. Deswegen gibt es natürlich Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, die aber schon relativ alt sind. Also diese Grenzwerte wurden irgendwann mal 1975 bis 80 festgelegt, was natürlich heute, wir haben ganz andere Produkte, wir haben ganz andere Abläufe, wir haben viel, viel mehr Menschen natürlich, die Abwasser produzieren. Und genau, da habe ich mir dann im Rahmen meines Praktikums habe ich dann drei verschiedene Kläranlagen mir rausgesucht, die alle ganz unterschiedlich technisch funktionieren. Einige haben mehr Reinigung, andere weniger, und schaue dann halt wirklich, welche dieser Kläranlagen am besten funktioniert, indem ich halt vorher von dem Gewässer, wobei man da manchmal auch erstaunt ist, wie verdreckt teilweise Gewässer schon vorher sind. Also ich habe halt dann eine Probe vor dem Gewässer, also vor der Kläranlage aus dem Gewässer genommen, dann halt den Ablauf der Kläranlage, was da drin ist, und dann so nach 100, 200 Metern, wenn sich das Ganze halt verdünnt hat, und genau schaue gerade sozusagen den Wirkungsgrad, die Reinigungsleistung dieser Kläranlagen an und vergleiche so ein bisschen, was besser ist, und vielleicht auch so ein kleiner Zukunftsausblick, wie man das auch verbessern kann noch.
Mhm. Ja. Jetzt versuche ich gerade eine elegante Überleitung zu finden, aber von Kläranlagen wieder zu Psychologie zu kommen, fällt mir tatsächlich schwer. Sarah, wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen natürlich über das Studieren in Lübeck gesprochen. Wie empfindest du das? Gibt es zum Beispiel genug Wohnraum oder wie sind die Bedingungen in Lübeck?
Genau, also ich glaube, Lübeck hat sehr, sehr viel zu bieten. Wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, hier am Meer zu sein, ist was total Schönes. Trotzdem ist gerade Thema Wohnraum natürlich was total prekär ist und das auch schon seit einer ganzen Weile. Die Mieten steigen enorm, es gibt viel zu wenig studentischen Wohnraum. Wir haben da ja auch letztes Jahr als drei Hochschulen gemeinsam auch eine Demo-Kundgebung in der Innenstadt dazu gemacht. Das Thema ist bei gefühlt jeder Aster-Sitzung wieder auf der TO und wir werden da einfach so lange aktiv bleiben, bis sich da tatsächlich was ändert, weil, um nochmal so auf studentische Lebensrealität zurückzukommen, es ist ein totales Privileg, studieren zu können und ich bin da total dankbar für und trotzdem werden wir als StudentInnen oft gefühlt vergessen und zwar insofern, als dass wir nicht StudentInnen sind und damit hat sich das, sondern wir müssen auch Mieten zahlen, wir müssen Essen bezahlen, wir arbeiten teilweise nebenher, wir engagieren uns für Themen, die für unsere und kommende Generationen wichtig sind und die ist zwar ein bisschen überholt, aber einen Grundwahrheitskern hat sie, die Bedürfnispyramide nach Maslow. Diese Grundbedürfnisse müssen halt erfüllt sein, damit man darüber hinaus auch aktiv werden kann. Sonst ist auf Dauer wieder nicht gesund. Und deswegen ist sowas wie Wohnraum oder auch günstiges Essen für Studierende total wichtig.
Ja. Und nicht nur günstiges Essen, sondern halt qualitativ hochwertiges Essen.
Ja, da seid ihr ja dran, ne?
Wie die anderen beiden. Ja. Institutionen natürlich auch, genau.
Ja, genau. Du hattest vorhin schon mal das Thema Machtstrukturen angesprochen. Ist das auch was, was euch als Studierende bewegt?
Selbstverständlich. Es beginnt ja schon bei der Kommunikation zwischen unterschiedlichen hierarchischen Strukturen, die in solchen Institutionen natürlich bestehen, die auch bestehen müssen, damit es funktionieren kann, weil einfach jede Struktur innerhalb einer Organisation unterschiedliche Aufgabenbereiche zugewiesen bekommen hat und dementsprechend auch ausführen muss. Ich finde es immer sehr wichtig, auf Augenhöhe zu kommunizieren und vor allem wertschätzend zu kommunizieren. Das sind so Punkte, die man immer wieder aufgreifen muss und wo man, glaube ich, auch einfach als gutes Beispiel vorangehen kann, auch wenn man sich selber immer wieder dabei ertappt, wie man vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe kommuniziert, weil man vielleicht in einer Minute nicht hochkonzentriert ist und einfach keinen Kopf dafür hat. Und das ist so einer meiner größten Punkte aktuell, sich immer wieder selbst zu beobachten, runterzukommen und zuzuhören, viel Zeit auch da rein zu investieren, am Ende des Tages zu reflektieren, wie habe ich mich heute meinen Mitmenschen gegenüber verhalten, was kann ich besser machen und somit dann diese Machtstrukturen durch Arbeiten an mir selber in gewisser Weise flacher zu organisieren.
Also aus dem Kleinen heraus, aus sich heraus auch schon daran arbeiten.
Genau. Und dann natürlich aber auch, wenn wir jetzt wieder über die Arbeit des Studierendenparlaments sprechen, so in puncto Gleichstellung und vor allem Qualitätsmanagement, von außen dafür sorgen, dass die Strukturen entsprechend bestehen. Wow, jetzt bläst hier ganz schöner Wind und auch Sand in das Mikrofon.
Die Macht des Windes, genau.
Genau, aber natürlich sind Hochschulen von ihrem Aufbau an sich schon ein Ort, wo es sehr viele Machtstrukturen gibt und wo auch sehr viel Machtmissbrauch irgendwie passieren kann, natürlich nicht muss, aber kann, weil wenn ich gerade an so Studierende, also studentische Hilfskräfte in Laboren denke, dann ist natürlich mein Chef oder meine Chefin ist gleichzeitig aber auch die Person, die mir die Noten gibt, weil es mein Dozent, meine Dozentin ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass das an der TH Lübeck wirklich alles so gut läuft, weil ich da leider auch ganz viele andere Geschichten kenne, wo das nicht so gut läuft. Aber genau, dass halt da diese Machtstruktur und vielen Dozierenden ist es auch tatsächlich gar nicht so sehr bewusst, dass es da diese Machtstruktur gibt, dieses Hindernis auch was zu sagen, wenn man irgendwie wenn man mit seinem Job irgendwie unzufrieden ist, geht man vielleicht erst zu seinen KollegInnen und irgendwann dann halt auch irgendwie mit zu seinem Chef, seiner Chefin. Was ich auch immer so ein bisschen in meinen politischen oder so ja doch in meinen politischen Seminaren, die ich halt gebe, auch versuche rüberzubringen, weil Auszubildende sind natürlich auch eine Gruppe, die sich immer irgendwie fürchten, dann was zu sagen, weil sie Angst haben, ihre Ausbildung zu verlieren und so. Und ich ermutige die dann immer, wenn die irgendwie ungerecht behandelt werden oder ihre Rechte nicht gewahrt werden, die dann zu ermutigen, auch aufzustehen und irgendwie zusammenzustehen und auch solidarisch zu handeln. Und ich finde, es gab ja auch die große gewerkschaftliche Kampagne TV Stutt, also ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, die sehr, sehr lange jetzt gefahren wurde und zumindest zu einem kleinen Teil jetzt gibt es ja jetzt endlich mal einen Tarifvertrag. Bis sonst waren bisher die studentischen Beschäftigten eine der wenigen Personengruppen oder die einzige Personengruppe, auch teilweise im öffentlichen Dienst, die keinen Tarifvertrag hatte und dementsprechend natürlich auch viel, viel weniger Rechte als ArbeitnehmerInnen halt hatten. Und genau, zum einen bin ich halt froh, dass diese Machtstrukturen bei uns nicht so eine große Rolle spielen in den Laboren auch, weil man sich da auch viel auf Augenhöhe begegnet. Aber natürlich gleichzeitig versuchen wir als Gremien auch die Dozierenden und auch die Menschen im Labor darauf hinzuweisen, dass es halt diese Machtstrukturen gibt und dementsprechend sich natürlich auch zu verhalten. Mhm.
Da geht meine letzte Frage jetzt noch einmal an Sarah rüber. Wenn man in so einer Situation ist, wie kann man da aus der Psychologie am besten mit umgehen?
So eine Situation, quasi sich in einem Machtgefälle zu befinden, ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das natürlich die Täter-Opfer-Dynamik aufmacht. Also man hat eine Person, in der Regel im Uni-Kontext eine dozierende Person, Professorin, die deutlich hierarchisch höher gestellt ist, die Macht irgendwie hat, und dann eine Person, die aus irgendeinem Grund heraus sich vielleicht in diesem Verhältnis verletzt fühlt. Das kann sein, weil wir alle rassistisch, sexistisch sozialisiert sind und da vielleicht ein Generationenunterschied in der Sensibilität für solche Themen besteht. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass man sich darüber gewahr wird, dass man nie alleine ist als studentische Person. Man kann immer bei uns in den Gremien Hilfe suchen. Wir hatten tatsächlich auch solche Fälle, wo es mit dozierenden Personen zu Konflikten kam. Und dann muss man da nicht alleine hingehen und sich irgendwie der Situation stellen, sondern man kann sich bei uns Hilfe suchen und das Ganze moderieren lassen. Das wäre dann so ein systemischer Ansatz zu sagen, okay, man nimmt noch eine Person mit rein, die von außen Impulse reingibt, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen mediiert. Genau. Und ansonsten, genau, ich glaube, solche Machtstrukturen sichtbar zu machen, macht schon einen ganz großen Unterschied, weil alles, was sichtbar ist, kann auch leichter angegangen werden als Dinge, die einfach, weil sie seit Jahren, Jahrzehnten so laufen, hingenommen werden. Und das merke ich an der Uni total. Wir haben sehr viele junge ProfessorInnen. Da kommt der Wandel jetzt so mit der Zeit. Und da bin ich sehr dankbar für. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, immer laut zu bleiben. Und wenn irgendwelche Ungerechtigkeiten auffallen, die anzusprechen und gemeinsam anzugehen. Und in der Regel haben wir dann auch die positive Erfahrung gemacht, dass die angesprochenen Personen das total positiv aufnehmen. Und in den Fällen, in denen sie es nicht tun, kann man es natürlich nach oben eskalieren in Richtung Präsidium.
Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass ihr alle drei super engagiert seid und ich glaube, man kann sich auch glücklich schätzen, dann mit euch entweder zusammenzuarbeiten oder zusammen zu studieren. Ich habe mitgenommen, in Lübeck kann man sehr wohl gut studieren und auch mit Spaß, auch wenn man sich viel engagiert. Und genau, falls Sie unseren Podcast Gedankensprünge noch nicht abonniert haben, dann finden Sie uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, werden das hoffentlich auch schon gemacht haben, aber das soll auch ein kleiner Reminder an unsere schon existierenden Hörerinnen und Hörer sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.